Heute ein schneller Einstieg, wir kommen gleich zur Tat und gleich zur Predigt. Wir sind in der Predigtreihe über die Psalmen am Psalm 15 angelangt. Und überschrieben habe ich diesen Psalm mal mit: Wie gut ist gut genug? Wie gut ist gut genug? Und bevor wir richtig einsteigen, möchte ich diesen Psalm einmal lesen. Ich lese hier aus der neuen Luther-Übersetzung. Ein Psalm Davids. Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Wer darf wohnen auf deinem heiligen Berge? Wer untadelig lebt und Recht tut und redet die Wahrheit von Herzen. Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinem Nachbarn nicht schmäht. Wer die Verworfenen für nichts erachtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen. Wer seinen Eid hält, auch wenn es ihm schadet. Wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nicht Geschenke wider den Unschuldigen. Wer das tut, wird nimmermehr wanken. Die Frage, wie gut ist gut genug, ist eigentlich auf den ersten Blick so eine klassische Schülerfrage. Was reicht aus? Ihr kennt ja alle den Satz, vielleicht 4 gewinnt. Oder wer 4 hat, hat bestanden, wer bestanden hat, das ist gut. Also ist 4 eigentlich eine 2 im Herzen quasi. Aber diese Situation, reiche ich aus? Bin ich gut genug? Wie gut ist gut genug? Die stellt sich uns eigentlich an ganz, ganz vielen Stellen im Leben immer wieder. Vielleicht gar nicht so bewusst, aber irgendwie fragt man sich diese Frage, glaube ich, häufiger. Ich merke, ich stelle mir sie häufiger als nur in Situationen, wo ich mich auf Prüfungen vorbereite. Denn da ist zum Beispiel die Frage in Bezug auf die Erziehung meiner Kinder. Wie gut ist gut genug? Reiche ich aus? Ist das ausreichend für das, was nötig ist? Bin ich gut genug für meinen Partner? Bin ich gut genug für meine Eltern oder für meine Freunde? Wie gut ist eigentlich gut genug? Woran könnte ich denn wissen, wo das Limit erreicht ist, wo ich sage, so jetzt habe ich es quasi geschafft, jetzt bin ich auf der Habenseite, jetzt habe ich was irgendwie auf dem Konto, jetzt kann ich sagen, gut, das war positiv gewesen. Gibt es so eine Linie, die ich überschreiten kann? Und dann viel relevanter für unseren Kontext heute die Frage, ist es eigentlich eine Frage, die ich auch Gott stellen kann? Gott, wie gut ist eigentlich gut genug? Wie gut muss ich denn für dich eigentlich sein, um bei dir zu sein, angenommen zu sein, dein Kind zu sein? Es ist letztendlich die Frage, wie sollten wir uns Gott nähern? Wie begegnen wir Gott selbst? Interessiert er sich eigentlich dafür, wie gut ich bin? Ist es eine Frage, die er an mich stellt? Martin, reicht das aus, was du tust? Und vielleicht hast du jetzt im Kopf so die klassische Kindergottesdienstantwort. Und die ist wahr, aber die ist nur vielleicht ein Teil der Wahrheit. Die Kindergottesdienstantwort wäre nämlich zu sagen, na klar reicht das aus, Jesus ist doch für mich gestorben, ist doch alles gut. Jeder, der will, der kann doch zu Gott kommen. Das ist doch eigentlich so das Zentrale, wo man sagen würde, jeder kann sich Gott nähern. Da gibt es keine Zugangsvoraussetzungen doch für. Und wenn man das so liest, dann klingt das doch ganz hart nach Zugangsvoraussetzungen. Hier heißt es gleich im ersten Vers, wer darf weilen in deinem Zelt, wer darf kommen zu deinem heiligen Berge? Also besteht da nicht ein Widerspruch zwischen dem, was wir als Christen eigentlich glauben, dass wir doch aus Gnade errettet sind auf der einen Seite und auf der anderen Seite, dass Gott hier anscheinend Anforderungen an uns stellt, wenn wir ihm begegnen wollen. Bevor wir diese Frage beantworten, und die ganze Predigt ist im Grunde eine Antwort auf diese Frage, wollen wir uns noch kurz ansehen, wie dieser Psalm eigentlich aufgebaut ist, weil es uns auch ein bisschen hilft, herauszubekommen, worum es eigentlich da geht. Der Psalm besteht eigentlich nur aus 3 Teilen. Das erste ist die Frage am Anfang. Die setzt das Ganze. Wer darf weilen in deinem Zelt? Also wer darf Gott eigentlich begegnen? Das ist die Ausgangsfrage. Die nächsten Verse sind eigentlich die Antwort und am Schluss findet man im letzten Satz, nur der letzte Satz, eine Vergewisserung. Wer das tut, wird nimmermehr wanken. Das ist quasi die Klammer um das Ganze und die Antwort steht eigentlich in den Versen dazwischen. Und wenn man sich das ansieht, wird man merken, das ist so eine ganz typische Sache. Die Antwort, die beginnt im ganz Allgemeinen und die wird immer konkreter. Das werdet ihr sehen. In Vers 2 heißt es erstmal, wer untadelig lebt, kann sich Gott nähern. Das ist ja erstmal sehr sehr allgemein formuliert. Wer untadelig lebt und Recht tut und so, das ist wenig konkret. Und es wird aber im Laufe der Zeit immer spezifischer und konkreter gemacht und erklärt, was das genau meint. Bis es hin dann tatsächlich zu solchen Finanzfragen geht, wie der Frage, ob Steuern nehmen eigentlich rechtens ist. Da kommen wir aber gleich noch drauf. Die Frage, wer darf sich Gott nähern, bezieht sich eigentlich auf die Situation von einem Gottesdienst. Damals war es nämlich so, als dieser Psalm geschrieben wurde, da hat man nicht Gottesdienste gefeiert wie bei uns. Wo man sagen würde, jeder darf hier reinkommen, man muss hier nicht getrennt sitzen. Manche von euch Älteren werden sich vielleicht noch erinnern, dass es christliche Gemeinden früher gab, wo man geschlechtsgetrennt gesessen hat. Da gab es dann quasi die Seite der Männer und die Seite der Frauen. Oder in manchen Gottesdiensten, in manchen Orten gibt es heute noch, auch dass es da verschiedene Stationen quasi gibt. Finde ich selbst etwas befremdlich. Aber wir sind sehr weit von der Art entfernt, wie man früher im alten Israel Gottesdienste gefeiert hat. Und dieser Psalm, der ist ein Teil einer Gottesdienstliturgie, also eines Gottesdienstablaufes. Und da wurde die Frage am Anfang gestellt und gesagt, wer darf sich Gott nahen, wer darf zu Gott gehen? Und dann wurde diese Antwort vom Priester gegeben, der dann quasi dem versammelten Gottesdienstbesuchern voneinander dann das als Antwort gesagt hat. Das war so ein Teil quasi von Rede- und Antwortspiel, das man dort hatte. Und das gehörte zu einem Gottesdienst. Und das findet man nicht nur in jüdischen Gottesdiensten, sondern das findet man auch in anderen Gottesdiensten von anderen Religionen. Und klassischerweise war die Antwort auf die Frage, wer darf sich Gott nahen, eine, die mit einem ganzen Haufen von Regeln zusammenhing. Was man alles zu tun hatte, um sich das Recht zu erwerben, sich einem Gott damals zu nähern. Der Psalm ist ganz anders in der Antwort, denn alles, was dort drin steht, sind erstmal Dinge, die in erster Linie mein Herz angehen und nicht Äußerlichkeiten angehen. Das ist also was Besonderes. Gott geht es in der Frage, wer ihm begegnen kann und wie wir ihm richtig begegnen, nicht in erster Linie mit Dingen, die wir tun sollen, sondern mit unserer Herzenseinstellung. Und das ist ein wichtiger Punkt, der sich auch durchs Alte und noch Neue Testament durchzieht. Gott geht es darum, mit welcher Einstellung wir kommen und vor allen Dingen, dass das Handeln, was wir haben, in Übereinstimmung ist mit dem, was wir eigentlich glauben und sagen. Das ist hier ein wichtiger Punkt. Und wer sich fragt, was da ein bisschen dahinter steht, Herr, wer darf weilen in deinem Zelt? Gemeint ist damit die sogenannte Stiftshütte. Das war ein großes Zelt, kunstvoll eingerichtet und schön verziert mit allem drum und dran. Und in der Mitte dieses Zeltes, also im innersten Kern, stand die Bundeslade. Die Bundeslade war ein großartig verzierter Kasten und dort lagen neben anderen Gegenständen auch die Gesetzestafeln von den 10 Geboten drin. Mit Aaron und Mose, die Geschichte war das gewesen. Und das war das Symbol der Gegenwart Gottes. Schon damals waren sich die Leute im Klaren, dass wenn Gott die Welt geschaffen hat, der irgendwie nicht in ein Zelt passen kann. Das war ihnen ganz klar, auch schon bei der Einweihung vom Tempel. Sagt Salomo das, sagt ihr, vergesst es. Vollkommen klar, Gott ist so groß, der könnte nie in einem Zelt wohnen. Aber dort war der Ort, an dem Gott versprochen hat, dass seine Gegenwart erfahrbar ist. Er hat es dort versprochen und die Bundeslade war das Symbol dieser Gegenwart Gottes. Später dann wurde diese Lade in den Tempel gebracht und dort war dann dieser Ort, wo Gottes Gegenwart gedacht wurde. Und der Zion, man kann sagen, das war der Berg, auf dem dann dieses Zelt stand oder nachher dann auch der Tempel. Das war der Ort, wo Gottes Gegenwart besonders erfahrbar sein sollte. Und das war so der Sehnsuchtsort der Menschen. Zion wird häufig erwähnt in dem Psalm und auch in Sehnsucht, wäre ich doch da, wäre ich in diesem Gottesdienst, könnte ich Gott so direkt anbeten und vor ihm stehen. Also die Frage, wer darf sich Gott nähern, ist eine, die durchaus relevant ist. 1991 besuchte die Queen von England mal Amerika. Sie war dort drüben gewesen und fuhr durch ein Armenviertel in Washington mit vielen Sozialbausiedlungen. Und irgendwann tippte sie wohl ihren Fahrer an, ungeplanterweise, und sagte, halt mal bitte an. Die ganze Entourage, das ist ja Security und Secret Service und alles da. Und die ist einfach angehalten, ohne Planung. Und stieg aus dem Auto aus, lief an irgendein Haus und klingelte dort. Und sie klingelte bei Alice Fraser. Die machte die Tür auf und ohne irgendwas zu wissen, stand auf einmal die Queen von England vor der Tür. Und sie war so ein bisschen verdattert, weil sie erkannt hatte. Das war eine Seniorin gewesen, sie hatte gesehen, wusste, wer das ist, aber wusste überhaupt nichts damit anzufangen. Und man merkte, wie sie so überfordert war mit der Situation und dann machte sie etwas ganz Außerprotokollarisches. Sie fragte sie nämlich, na, wie geht's? Und nahm sie in den Arm. Man denkt sich, klar, die Königin, ne, wo schon die Seite, auf der sie eine Handtasche trägt, schon eine Bedeutung hat. Und dann ist irgendwie jemand, der weiß einfach nichts, sagt, ich nehme ihn einfach in den Arm und sage, hallo, wie geht's? Also ich fand das eigentlich eine ziemlich skurrile Situation, die Königin von England und jemand, der einfach auch nicht weiß, wie er damit umgehen sollte. Ich wüsste es ja selber auch nicht. Keine Ahnung, was ich machen würde, wenn die vor meiner Tür mal stehen würde. Kommt aber, glaube ich, nicht vor. Diese Unbeholfenheit ist vollkommen nachvollziehbar. Wie verhält man sich in der Gegenwart der Queen von England? Was macht man da? Was soll man da auf keinen Fall machen? Sie hat sie eingeladen, sie hat sie sogar zum Essen eingeladen. Das hat sie dann zeitlich nicht mehr unterbringen können. Aber 20 Minuten haben die miteinander gesprochen. Wenn ich jetzt an Gott denke und sage, Gott ist der König der ganzen Welt, ist die Frage, wie näher ich mich ihm eigentlich? Einfach so? Oder hat das vielleicht auch eine Bedeutung, wie ich ihm begegnen kann? Kann das was ausdrücken in der Art und Weise, wie ich ihm begegne? Kann meine innere Einstellung zu Gott deutlich werden an der Art, wie ich ihm begegne? Warum gibt es eigentlich diese Zugangsbedingungen, die wir hier lesen? Also die Antwort ist in Kürze, unsere Gottesdienste, unser Gebetsleben oder das, was man gemeinhin auch geistliches Wachstum nennt, das kann alles wertlos gemacht werden, wenn wir an dieser Stelle nicht vorsichtig sind. Das kann wertlos gemacht werden, wenn wir an dieser Stelle nicht vorsichtig sind. Hier heißt es, durch was das wertlos gemacht werden könnte. Dazu möchte ich euch einladen, wer eine Bibel dabei hat, kann gerne nachschlagen, im Matthäusevangelium, Kapitel 15, die Verse 8 und 9. Jesus begegnet dort, man kann sagen, den Theologen seiner Zeit. Und ihr wisst vielleicht, die Pharisäer, die Theologen seiner Zeit, das war häufig eine spannungsgeladene Situation. Da ging es auch mit Worten recht rabiat manchmal daher. Und Jesus hat ein Urteil auf den Lippen und sagt, Matthäus 15, Vers 8 bis 9, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber ihr Herz ist weit von mir entfernt. Ihr ganzer Gottesdienst ist wertlos, denn ihre Lehren sind nichts als Gebote von Menschen. Harter Satz. Den würde man vielleicht so einem Propheten im Alten Testament zutrauen, aber Jesus, euer ganzer Gottesdienst ist wertlos. Er sagt hier, ihr ehrt mich mit den Lippen, aber euer Herz ist weit von mir weg, von Gott weg. Es ist möglich, Gottesdienste zu machen und man muss sogar sagen, es ist möglich, brillante Gottesdienste zu machen, die ästhetisch wunderschön sind, wo alles passt und alle sehen aus wie aus dem Ei gepellt und wunderschön und alle sehen glücklich aus und es geht voll an der Sache vorbei. Das ist möglich. Die Qualität, die ästhetische Qualität von unseren Erfahrungen oder von unseren schönen Bibeln, die wir gekauft haben oder was wir auch immer haben, gibt keine Auskunft darüber, wie es in unserem Herzen aussieht. Damals hatten die wundervolle Gottesdienste, das war großartig mit tollen Musikern und Tanz und Freude und allem drum und dran. Und Jesus sagt, es ist wertlos, es ist bedeutungslos, ihr geht an dem, worum es geht, voll vorbei. Und wenn Jesus das sagt, dann ist es eine Warnung, die möchte ich mir auch selber zu Herzen nehmen. Das ist nichts, wo ich mit den Fingern zeigen kann und sagen, ja, die Pharisäer, das waren ja bestimmt die ganz Schlimmen. Und sag, waren die gar nicht. Das waren Leute, denen es sehr, sehr ernst war, die sich richtig viel Mühe gegeben haben. Das waren keine Langweiler, die da nur so ein bisschen religiöses Gefühl hatten, was sie über ihr Leben gestrichen haben. Das waren Menschen, denen war es ernst bei der Sache. Und trotzdem verrennen sie sich. Es geht also bei der Frage, wie viel ist gut genug oder wie gut ist gut genug, nicht um Qualitätsfragen. Nicht um die Frage, bin ich gut genug, spiele ich gut genug Cajon, um im Gottesdienst zu sein oder Gitarre oder ist die Predigt gut genug, dass ich die machen kann. Das sind alles gar nicht die Fragen, um die es hier geht. Wie gut ist gut genug, bezieht sich nicht auf deine Fähigkeiten, sondern letztendlich ist es eine Infragestellung deines Herzens. Was meint das? Dass es eine Herzensangelegenheit ist. Das Herz ist in der Bibel nicht in erster Linie der Ort meiner Gefühle. Wir denken, dass ja sich etwas zu Herzen nehmen, das hat was mit Emotionen zu tun. In den biblischen Bildern, die man gebraucht, ist der Ort der Gefühle aber, sind die Nieren. Etwas geht mehr an die Nieren, würde man sagen, in den Redewendungen heute. Das Herz ist, man kann sagen, der Ort der Entscheidung. Der mich als Person ausmacht, wo mein Charakter drinsteckt. Das Herz ist ein Entscheidungsort. Und Jesus und auch Gott und auch dem Beter des Psalms geht es darum, ehrlich zu sein mit unserem eigenen Herzen. Und das schauen wir uns jetzt an. Das, was den Psalmbeter hier motiviert, finde ich großartig. Und zwar eigentlich will er ja bei Gott sein. Der Mensch, um den es hier geht, ist also einer, der sagt, ich suche Gottes Gegenwart. Ich suche Begegnung mit ihm, ich suche die Veränderung durch ihn. Ich will etwas erleben mit Gott. Und Gott wird hier als Gastgeber dargestellt. Das kann man in diesen Worten, das klingt so ein bisschen an im Deutschen, im Hebräischen ist es deutlicher, wer darf weilen in deinem Zelt. Das heißt nicht nur mal kurz reinlaufen, sondern das meint dort als Gast sein, willkommen sein, angenommen sein. Darum geht es. Nicht nur dran vorbeizulaufen oder sonntags mal zu winken und zu sagen, hallo, schöner Gottesdienst und tschüss. Hier geht es um einen Menschen, der mit Gott unterwegs sein möchte und der sich fragt, wie soll ich diese Gastfreundschaft Gottes genießen? Wie soll ich mich ihm nähern? Wie bin ich ein guter Gast eigentlich, wenn ich Gott begegne? Und da heißt es, gibt es verschiedene Dinge, die hier genannt werden. Und zwar ein guter Gast aus diesem Psalm her ist im Charakter wahrhaftig. Wahrhaftigkeit hier meint nicht Fehlerlosigkeit, sondern Wahrhaftigkeit. Wenn wir hier lesen würden und sagen, wer untadelig lebt, und ich würde fragen, dann wird vermutlich niemand die Hände hochheben und sagen, ja klar, ich bin untadelig, weil ihr alle eure eigenen Fehler und auch eure Sünde selbst kennt. Ihr wisst, was da fehlt und niemand würde sagen, ja, ich bin vollkommen oder perfekt. Untadelig leben meint nicht, ohne Fehler zu leben, sondern meint, ehrlich und wahrhaftig zu sein und auch mit diesen Fehlern wahrhaftig vor Gott zu sein. Das ist das, worum es geht. Nicht Perfektion, sondern Wahrhaftigkeit. Wahrhaftig ist ein Mensch, der die Wahrheit über sich selbst sucht, auch wenn sie ungemütlich ist. Und in dem Psalm, auch in den kommenden Psalmen, werden wir sehen, dass es immer wieder vorkommt, dass Menschen enorm ehrlich vor Gott sein müssen und dass es sie auf die Knie bringt und manchmal sogar bis in die Verzweiflung bringt, weil sie sich selbst erkennen und wer sie eigentlich sind. Es gibt aber noch mehr. Einen guten Gast in Gottes Haus kennzeichnet noch was anderes. In Vers 3. Wer mit seiner Zunge nicht verleumdet, wer seinem Nächsten nichts Arges tut und seinen Nachbarn nicht schmäht. Lauter alte Worte. Man könnte sagen, ein Gast ist in Worten gemäßigt. Mäßigung ist das, worum es hier geht. Das Wort, was hier gemeint ist, ist nicht in erster Linie Lügen weitererzählen, sondern das, was hier gemeint ist, ist das, was wir heute vielleicht Tratschen nennen. Hausieren gehen mit Skandalgeschichten. Hast du schon gehört? Der und der, dessen Tochter und dem sein Freund, der hat das und das gemacht. Und dann zum Nachbarn zu gehen und zum Nächsten und schon, hast du schon gehört? Der Pastor hat eine Ehekrise oder was auch immer. Und diese Geschichten, die eigentlich gar nichts für andere sind, in die ganze Welt zu tragen. Das ist damit gemeint. Hausieren gehen mit Skandalen. Das ist das, was Gott missfällt. Wir sollen die Storys, die wir haben und die wir mitbekommen, nicht anderen feilbieten und sie letztendlich aus der Bezahlung für Aufmerksamkeit verwenden. In Worten ist ein guter Gast gemäßigt. Seine Loyalität ist eine klare Loyalität. Das ist das, was in Vers 4 ausgedrückt wird. Da heißt es hier, wer ist ein guter Gast? Wer die Verworfenen für nichts achtet, aber ehrt die Gottesfürchtigen. Moment mal, klingt das nicht auf den ersten Blick wie so eine Art Hassbotschaft? Zeichnet sich quasi ein guter Gast dadurch aus, dass er Leute verachtet? Hat Jesus uns dazu gerufen, Menschen zu verachten? Hat er natürlich nicht. Und ich glaube auch, dass das hier nicht gemeint ist. Nur auf den ersten Blick handelt es sich hier um eine Hassbotschaft. Mit Verworfenen, manche Bibelübersetzungen übersetzen es auch anders und sagen, hier geht es um Menschen, um lästerliche Menschen, um Menschen, die in üblen Verstrickungen sind und sich darin auch gerne befinden. Dazu habe ich ein Zitat euch mitgebracht von Spurgeon, C.H. Spurgeon. Der hat gesagt, auch das ist ein Ehren der Gottlosen, also hier heißt es die Verworfenen, die Gottlosen, wenn man gegen ihre bösen Taten ein Auge zudrückt und sie so in ihrem Unrecht bestärkt. Oder wenn man vor ihnen kriecht, ihnen schmeichelt und sie rühmt, wo sie eigentlich Tadel verdienen. Gemeint in diesem Psalm ist, dass wir als Gäste Gottes das Übel nicht unterstützen sollen, das Lästerliche nicht am Leben halten sollen, indem wir es fördern, indem wir Leuten gut zureden und sagen, oh, das ist aber ein toller und wichtiger Mensch, was für ein großer Superstar, der zwar furchtbare Dinge macht, aber eigentlich ist er auch ein netter Typ. Wir sollen Menschen nicht hofieren, die Übles tun, weil wir damit uns letztendlich selber unglaubwürdig machen und auch unser Herz in eine ganz üble Situation bringen. Denn wir hängen auf der einen Seite dann einem Menschen nach und bewundern ihn und wollen ihm nacheifern vielleicht, der üble Dinge tut. Und auf der anderen Seite sagen wir, Gott, eigentlich ist doch für mich das Wichtigste, was du über mich denkst. da gibt es auf einmal einen Konflikt und einen Streit. In Vers 4 geht es darum, wo sind meine Loyalitäten? Bin ich wirklich bei Gott? Möchte ich mich an ihn halten? Oder ist mir doch wichtiger, was die anderen denken und ob ich mit denen auf einer Wellenlänge bin? Spannend oder herausfordernd finde ich auch gerade den zweiten Teil dieses Satzes. Hier heißt es, ein guter Gast ist derjenige, der die Gottesfürchtigen ehrt. Die Gottesfürchtigen ehren. Man liest da so drüber und denkt sich, oh ja, klar, die Richtigen soll man gut behandeln und die Falschen vielleicht nicht, so. Aber mit den Gottesfürchtigen sind nicht die perfekten Menschen gemeint, sondern mit Gottesfürchtigen sind die gemeint, die vielleicht neben euch sitzen, vor euch sitzen, mit denen ihr nachher zum Abendmahl gehen werdet. Mit den Menschen, die euch vielleicht total frustrieren, weil sie irgendwelche E-Mails verschlampen oder die euch nerven, weil sie immer mit denselben Geschichten um die Ecke kommen und ihr sie schon 15 Mal gehört habt. Das sind die Menschen, denen ihr mit Ehrfurcht begegnen sollt. Das möchte Gott. Wie kann man das denn tun? Da habe ich euch eine Beispielgeschichte mitgebracht. Ich muss euch leider ein bisschen entführen in ein paar Jahrhunderte zuvor, aber für mich war das eine ganz eindrucksvolle Geschichte, die geschehen ist. Und zwar geht es um diese drei Personen. Diese drei Personen, ihr kennt, denke ich, eine davon, wenn ihr das Lutherjubiläum mitgemacht habt. Den hier, Überraschung, Martin Luther. Wer kennt denn einen von den anderen, zufälligerweise? Ne, das ist nicht Zwingli. Schweiz ist aber richtig. Ach, links, nee, das ist jemand anders, links. Ist nicht Zwingli. Eins ist Calvin, richtig. Der hier ist Johannes Calvin, das ist ein Reformator der zweiten Generation in der Schweiz. Und auf der anderen Seite Heinrich Bullinger. Den kennen wir ein bisschen weniger, das ist aber auch ein Schweizer gewesen. Und ich möchte euch mit reinnehmen in einen Streit, der vollkommen irre gewesen ist und einem Menschen, der große Mäßigung bewiesen hat. Und zwar wisst ihr vielleicht alle aus irgendwelchen Filmen und Lutherfilmen oder so, Reformation, das war eine ziemlich krasse Zeit. Da ging es grob zur Sache. Und Luther war ein Mann der Stunde gewesen, aber bei aller Brillanz, die er hatte, hatte er auch persönliche Schwächen. Er war auch ein sehr aufbrausender Mensch. Und in den Briefen und Sachen, die er geschrieben hat, wurde das immer wieder deutlich. Und es gab ein Thema, an dem es einen Streit gab zwischen den Deutschen, sage ich mal den Lutheranern, die um Luther rum waren, und den Reformatoren in der Schweiz. Es gab einen Streit und der wurde sehr heftig geführt. Auf den ersten Blick an einer Kleinigkeit. Man würde sagen, die Frage, wie Jesus Christus präsent ist und da ist im Abendmahl. Können wir sagen, eine typische Theologensache. Die können sich ja streiten, was ist das für ein Problem überhaupt. Aber damals war das ein großer Streit und eine wirklich heftige Sache. Und der Streit wurde auch mit sehr, sehr spitzer Feder und mit beleidigenden und harten Worten geführt. Da fiel dann zum Beispiel von Luther der Satz, die Schweizer, die schicken ihre ganzen Gottesdienstbesucher in die Hölle und so. Und da wurden auch Leute als Teufel bezeichnet und so weiter. Also kein Beispiel an christlicher Mäßigung und Nächstenliebe. Und Luther hat was Heftiges geschrieben und Bullinger auf der linken Seite spitzt schon die Feder und sagt, das lasse ich nicht auf mir sitzen. Da gibt es jetzt eine gesalzene Replik und zwar richtig gesalzen. Der kriegt das Gleiche ab, was er hier verteilt. Soll er mal seine eigene Medizin zu schmecken bekommen, ne? Und spitzt schon die Feder. Und in dem Moment greift der Dritte ein, Johannes Calvin. Der schreibt einen Brief an seinen Freund Bullinger und da möchte ich euch ein paar Zeilen draus vorlesen. O Bullinger, also man hat damals sich noch mit Nachnamen angeredet, auch als Freund. O Bullinger, ich beschwöre euch daran zu denken, was für ein großer Mann Luther ist und welche außerordentlichen Gaben Gott ihm geschenkt hat. Bedenkt, mit welcher Seelenstärke, mit welch unerschütterlicher Beharrlichkeit, mit welcher Kraft er bis auf diesen Tag durch seine Lehre so glücklich gekämpft hat, um das Reich des Antichrists zu stürzen, das ist die katholische Kirche damals gewesen, und zugleich bemüht gewesen ist, die Lehre des Heils zu verbreiten. Ich habe es schon gesagt und wiederhole es wieder, dass, wenn er mich auch einen Teufel schelten würde, ich ihn doch immer ehrfurchtsvoll als einen großen Diener Gottes anerkennen würde. Und wenn er mich einen Teufel nennen würde, mich als Teufel bezeichnen, so will ich trotzdem sagen, und er ist trotzdem ein Mann Gottes. Stellt euch das mal vor, dass euch ein Mensch nicht nur irgendwie ungelegen kommt oder einen blöden Kommentar macht, sondern dass er euch quasi vorwerft, ihr seid der Teufel leibhaftig. Und ihr sagt, und trotzdem werde ich dich nicht dafür verurteilen. Der hat schon gesagt, das war nicht in Ordnung so. Aber er hat gesagt, ich will nicht den Fehler begehen, jetzt mit gleicher Münze zurückzuzahlen. Denn auch er ist ein Kind Gottes, bei aller Schwäche, die er hat und bei allen Stärken, die er hat. Aber ich werde mich nicht hinreißen lassen zu so einer Antwort. Das ist eine Mäßigung, die hätte ich auch mal gerne. Nicht sofort zurückzuballern und gesalzene E-Mail zu schreiben, sondern einfach zu sagen, nein, auch das ist ein Kind Gottes. Und ich möchte diesen Menschen mit Ehrfurcht begegnen, einer Ehrfurcht, wie ich auch Gott begegne. Das heißt es, die Gottesfürchtigen ehrbar zu behandeln und ihnen mit Ehrfurcht zu begegnen. Nun weiter. Was zeichnet so ein Gast noch aus? Er ist in seinem Handeln ehrbar. Jetzt wird es konkret und jeder, der im Bankwesen arbeitet, muss jetzt ganz genau zuhören. Vers 5. Er leiht sein Geld nicht gegen Wucherzins aus und lässt sich nicht mit Geschenken bestechen. Könnte man übersetzen. Hier heißt das zum Beispiel, wer sein Geld nicht auf Zinsen gibt und nimmt nicht Geschenke gegen die Unschuldigen. Das greift zurück auf ein Zinsverbot im Alten Testament. Damals war es tatsächlich so, dass im Volk Israel ein Jude von einem anderen Juden keinen Zins nehmen durfte, beim Geldleihen. Es geht hier um das Leihen von Geld. Und jetzt könnte man ja sagen, okay, bedeutet das dann, dass unsere gesamte Wirtschaft in Deutschland eigentlich so ziemlich vollkommen unbiblisch ist? Ich weiß nicht, wer von euch überhaupt mal ein Auto kaufen musste und es geschafft hat, quasi ohne Zinsen aufzunehmen. Macht man sich dadurch schuldig? Ich glaube nicht. Ich möchte euch kurz erklären, warum. Die Situation, in der damals zu der Zeit, als das geschrieben wurde, ein Mensch Zinsen aufgenommen hat, die einzig denkbare war, weil es auch landwirtschaftlich so organisiert war, war nicht, weil er etwas kaufen wollte, was ihm gefallen hat, ein Auto oder eine Investition in eine Immobilie oder was auch immer. Die Situation, in der das vorkam, dass ein Mensch sich Geld leihen musste, war bei existenzieller Angst um sein Leben. Bei Missernten, wenn er nichts mehr hatte, dann musste man sich Geld leihen. Normalerweise kam das also nur vor bei Menschen, die in absoluter Not sind, im Elend sind und kurz davor sind, in die absolute Armut abzurutschen. In diesem Fall heißt es, soll man keine Zinsen nehmen, denn was würde es bedeuten, einem Menschen, der quasi, wo sein ganzes Leben auf dem Spiel steht, das Leben seiner Familie, dem dann zu sagen, und ich mache noch Gewinn quasi aufgrund deiner Not. Hier geht es also nicht um Konsumgüter, sondern um existenzielle Notlagen. Und dafür heißt es, darf man keinen Zins nehmen im Land. Das greift daran zurück. Das heißt, ein Mensch, der Zinsen genommen hat bei solchen, war einer, der gesagt hat, mir ganz egal, ob du verhungerst, mir ist in erster Linie wichtig, dass ich noch mehr Geld bekomme. Und das war damals verboten gegeben. Also immer Zinsen waren verbunden mit der Notlage, dass man letztendlich mit dem Leben in Gefahr ist. Der zweite Teil vom ehrbaren Handeln heißt hier, und er nimmt nicht Geschenke wider die Unschuldigen. Man könnte heute vielleicht sagen, der lässt sich nicht bestechen. Und ganz besonders einer, der als Richter arbeitet, das waren damals keine Angestellten, wie wir das heute haben, sondern da saßen quasi so die Häupter der ehrbaren Familien ursprünglich zusammen und die haben dann quasi im Tor, also das ist ein Eingangsbereich von Ort oder von der Stadt, zu Gericht gesessen. Und ihr könnt euch vorstellen, dass es natürlich extrem anfällig ist, dass man bestochen wird, dass man demjenigen Recht gibt, dem man einen Gefallen tun möchte, weil man hofft, dass der einem dann irgendwann auch etwas Gutes tut. Dieses Rechtssystem, was wir heute haben, dass wir vom Gesetz alle gleich sind, ist eine riesenhohe Errungenschaft, die es in vielen anderen Ländern bis heute noch nicht gibt und damals auch nicht üblich war. Der Vers wendet sich also gegen erkauftes Recht. Er nimmt nichts Unfaires an, um Menschen etwas Gutes zu tun oder das Recht zu beugen. Und dann, als letztes, zeichnet diesen Gast noch aus, dass der Ort, an dem er ist, ein gewisser Ort ist. Er steht fest. Wer das tut, heißt es hier, wird nimmermehr wanken. Das ist eine ganz schöne Verheißung, oder? Das heißt, wer sich daran hält, so sein Leben ordnet, dass er als das gelten kann, als ehrbarer Mensch, als einer, der andere mit Respekt behandelt und mit Ehrfurcht behandelt, der sich nicht auf andere Seiten schlägt, wo es nicht richtig ist. All diese Voraussetzungen, die wir hier haben, führen dazu, dass wir wissen dürfen, wer so handelt, steht fest auf dem Boden. Der steht auch fest vor Gott. Wenn wir jetzt also zurückgucken und sagen, naja, also gibt es doch wohl einige Dinge, die Gott wichtig sind, wenn wir ihm begegnen. Es ist nicht so, dass alles komplett egal ist. Wie gehen wir jetzt damit um? Mit der Botschaft der Gnade auf der einen Seite und der Herausforderung auf der anderen, dass Gott ja sagt, ich will, dass ihr so seid, dass ihr als Gäste euch so verhaltet in meinem Haus. Wie gehen wir nur damit um? Wichtig ist dabei, dass wir zwei Sachen voneinander unterscheiden lernen. Und das ist sehr, sehr wichtig, weil da, wo wir das mit diese beiden Dinge miteinander vermischen, bringen wir uns selbst in große Probleme. Und zwar sind es zwei, jetzt kommen erstmal zwei Fachworte, ich möchte die aber kurz erklären. Das eine ist die Rechtfertigung und das andere ist die Heiligung. Rechtfertigung und Heiligung. Das sind Worte, die sind hochbeladen und aufgeladen in der Bibel. Da steckt ganz, ganz viel dahinter. Aber in Kürze meint das Folgendes. Jemand, der gerechtfertigt ist, setzt die Situation eines Gerichtes voraus. Gott steht als Richter dort und er fällt ein Urteil. Und das Urteil bei einem gerechtfertigten Menschen bedeutet, du bist freigesprochen. Ja, das ist das, was wir im Glauben sagen, das ist die Gnade, die wir darin erkennen. Gott spricht uns frei, nicht weil wir uns das erarbeitet haben, sondern weil er gnädig ist. Das ist das, was wir als Rechtfertigung bezeichnen, allein aus Gnade. Dann gibt es noch einen zweiten Aspekt, den der Heiligung. Man könnte sagen, mein gelebtes Leben auf dem Weg zu Gott. Das besteht aus vielen Entscheidungen, die ich treffe und auch den falschen Dingen, die ich tue. Und das ist mehr ein Weg, den ich hinter mich lege und weniger ein Urteil, was mal getroffen wurde. Ja? Das Urteil ist einmal getroffen worden durch Gott, du bist freigesprochen. Aber dann ist die Frage, wie lebe ich denn jetzt eigentlich mein Leben weiter? Wenn man diese beiden Dinge vermischt, kommt man zu dem Problem, dass man glaubt, dass man sich Gottes Freispruch erarbeiten muss, indem ich zum Beispiel fleißig mich eintrage in die Dienstlisten in der Gemeinde. Und wenn ich das noch fleißig genug gemacht habe, dann wird Gott irgendwann sagen, so, du hast genug gemacht, es reicht aus, du darfst kommen. Das ist keine Gnade, das ist Lohn. Ja, das wäre eine Bezahlung Gottes, der sagt, du kriegst das ewige Leben, wenn du Folgendes gemacht hast. Das ist falsch und das ist hochgradig gefährlich. Dadurch werden wir selbst zu Heuchlern und machen uns vor allen Dingen das ganze Leben kaputt. Die Rechtfertigung ist allein aus Gnade und geschenkt. Aber das bedeutet nicht, dass die Heiligung bedeutungslos ist, sondern es bedeutet, dass wir vor diesem Hintergrund des Geschenkes Gottes jetzt unseren Weg zunehmend auf Gott ausrichten sollen. Und das ist keine Selbstverständlichkeit. Man kann sich nämlich sehr gemütlich in so einer falschen Gnade suhlen, indem man sagt, ich lebe einfach mein Leben wie so immer und am Schluss sage ich nochmal, ah ja Gott, bitte vergib mir, was ich falsch gemacht habe. Und dann sagt Gott, ja, lass mal alles gerade sein und es geht so. Das ist nicht die Gnade, die im Neuen Testament erklärt wird, sondern die Gnade dort ist eine, die mich verändert, die mich auf diesem Weg zu Gott, diesem Schritt für Schritt, Tag für Tag, bis ich mal bei ihm sein werde, auf diesem Weg begleitet und verändert. Die Voraussetzungen, die wir hier haben, sind Voraussetzungen, die zur Heiligkeit gehören. Hier geht es nicht um jemanden, der versucht, sich seinen Freispruch vor Gott zu erarbeiten, indem er versucht, richtig zu leben, sondern hier geht es um jemanden, der das schon hat. Und nun sagt Gott, ich möchte mein Leben auf dich ausrichten. Wie kann ich das machen, dass ich ein Gast bin, an dem du Freude hast? Ein Gast in deinem Haus, an dem du Freude hast und sagst, ja, das ist gut so. Da stimmt das überein, was er sagt und das, was er tut. Darum geht es hier. Der Psalm 15 bezieht sich auf den Aspekt der Heiligung in meinem Leben, dem Weg, den ich zurücklege zu Gott. Wenn wir gleich das Abendmahl feiern, feiern wir das nicht vor dem Hintergrund, dass wir all das immer erfüllen können oder erfüllt haben, sondern da feiern wir das vor dem Hintergrund der Botschaft der Rechtfertigung, des Kreuzes Jesu, dass er uns Freiheit erkauft hat am Kreuz. Das ist das, was wir im Abendmahl miteinander tun wollen. Das feiern wir. Ich lade euch nachher auch alle ein, an diesem Abendmahl teilzunehmen. Wenn du jetzt also merkst, vielleicht komme ich da gar nicht so gut weg, wenn ich das lese, dann nimm es als einen Ansporn zu sagen, richte dich neu aus auf Gott. Richte dich aus auf ihn, lass dich darauf ein, lass dich verändern durch seine Gnade und bleib nicht stehen, wo du bist. Ja, der Freispruch geschieht allein aus Gnade. Und trotzdem ist es Gott wichtig, dass du integer lebst. Das gehört dazu. Wir wollen die Zeit jetzt in den nächsten Liedern dazu nutzen, uns auf Gott einzustimmen und auch aufs Abendmahl vorzubereiten. Und vielleicht bewegt ihr auch für euch nochmal selber diese Frage, wo ihr hier eigentlich steht, in Anbetracht dieser Verse, in Anbetracht des Wortes Gottes über ihn als Gastgeber und uns als Gäste. Ich möchte zum Abschluss noch ein kurzes Gebet sprechen und wir bleiben dazu sitzen.